Herzlich willkommen zurück vom Mittagessen. Als ich die Schlange vorhin gesehen habe, das war etwas erschreckend. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Wir waren ganz überrascht, dass wir so viel Interesse hatten, um ehrlich zu sein. Deshalb musste das alles ein bisschen entsprechend zusammengestellt werden. Wir haben jetzt für den Nachmittag vorgesehen, wesentlich tiefer in die Details einzusteigen. Also wir haben keine PowerPoints mehr. Yay. Mikrofon funktioniert. Keine PowerPoints mehr. Yay. Und unser Kollege wird eben den ganzen Nachmittag Live-Demos machen und eben in die verschiedenen Features tiefer einsteigen.
Eine Slide.
Oh ja, okay. Drei Slides. Hallo, ich bin und dann Feedback. Nächstes Thema ist Testing. Manuelles und automatisiertes Testen. Wie wir vorhin ja schon gesagt haben, ist Testing und Quality Assurance ein integraler Bestandteil von Agile und von ALM generell. Und die Testing-Tools im Visual Studio, die waren ja schon in 2010 vorhanden, aber in 2011 sind einige interessante neue Features dazugekommen. Das andere, was wir vorhin festgestellt haben, ist, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist, mehr als 5 Sekunden für Fragen zuzulassen. Deshalb haben wir einige Fragen vorhin gehabt, die wollen wir jetzt noch schnell beantworten, bevor wir dann in das Thema reingehen. Gibt es irgendwelche Fragen zu dem, was wir heute Morgen gehört haben, was wir heute Morgen erzählt haben? Ja. Also es ist auch so, dass ich mit Visual Studio 2010 weiterhin an den TFS 11 mich andocken kann. Ich habe dann eben nur den Zugriff auf die Funktionen, die eben von Visual Studio, von dem Client auch unterstützt werden.
Klopfst du jetzt, weil du eine Frage stellen willst, Gerhard?
Ja, Kopf an die Decke. Ich weiß nicht. Ja, und das andere kann einfach upgegradet werden. Side by side oder upgrade.
Du sollst in die Kamera schauen.
Oh. Okay. Ja, es gibt zwar Updates zu den Prozess-Templates, also im TFS 11 sind neue Prozess-Templates dabei, Scrum Version 3 Beta, ich weiß nicht genau, was die Versionsnummer ist, aber die bestehenden funktionieren nach wie vor. Also man muss nicht mit aller Gewalt irgendwas umschmeißen, das geht einfach so weiter. Oh, okay. Ja, die Frage war, wie sieht es aus mit dem Upgrade von TFS 10 auf TFS 11? Wie sieht es aus mit dem Upgrade von dem Prozess-Template? Sind das die gleichen? Haben die sich geändert? Das war die Frage. Sonst noch Fragen? Wir hatten noch welche vom anderen Raum.
Ja, der andere Raum ist gerade da, der Sprecher. Wir haben dich hier klopfen gehört.
Ja, ich höre dich klopfen, aber ich höre nicht sie.
Aha. Ist es nicht wunderbar, wenn Technologie genau
vielleicht
das
tut, was man erwartet? Ein Ohr geben.
Ich habe so den Eindruck, es wäre besser, wir hätten einen großen Raum mit allen Leuten drin.
Ja, den Eindruck habe ich auch schon gehabt. Der Architekt nicht.
Okay. Ja.
Gut. Also falls
ihr hört,
es gibt eine Frage aus dem Chat. Inwieweit lassen sich die ganzen ALM-Features von Visual Studio auch mit anderen Source-Management-Tools
verwenden? Okay. Es ist wie bei Microsoft-Produkten ist es immer so, wenn ich nur Microsoft verwende, habe ich die beste, ist das beste Outcome, das einfachste, es läuft am besten etc. Nichtsdestotrotz gibt es ja in TFS und in Visual Studio umfangreiche APIs, mit denen ich auch andere Repositories anbinden könnte. Es ist allerdings nicht out of the box und einfach. Also es ist durchaus möglich, anstatt TFS Source Control eine andere Source Control mit reinzuhängen, aber ich kann nicht versprechen, dass das eine besonders gute Erfahrung geben wird, insbesondere beim Aufsetzen. Aber wir haben APIs, Migrations-APIs und eben auch offene Schnittstellen, über die man eben an die zentralen ALM-Prozesse rankommt. Aber wie gesagt, ich meine, das ist immer ein Einzelfall und solche Sachen, am besten funktioniert es mit der bordeigenen Lösung.
Wenn wir vorher die Frage zum C++ so ein bisschen nochmal verschluckt haben, also möchte man das, was momentan so unter C++ 11 auch im Markt herumgeistert, ja, wir wollen das auch ins MSC++ hineingeben mit Visual Studio 11. wie immer es auch standardisiert wird. Ja? Weil ich glaube, da gibt es ja noch die ein oder andere Diskussion oder ist schon mittlerweile, okay, gut, dann habe ich das nicht so verfolgt, aber C++ 11 soll die Grundlage fürs MSC++ sein.
Ja? Und aus dem anderen Raum, den wir nicht sehen, hören wir eine Stimme? Nein? Gut, dann würden wir jetzt losstarten mit der eigentlichen Session.
Okay.
Richtig. Das wollte ich so nicht sagen. Aber das
gut, danke.
Okay, passt, alles klar. Gut, willkommen zurück vom Mittagessen. Es geht um Visual Studio 11 Beta, komischerweise. Manuelles und automatisiertes Testen. Von der Agenda her, und das ist das einzige Slide, was wir da eigentlich noch drinnen haben, geht es darum, einfach mal kurz herzuzeigen, wie funktioniert denn eigentlich manuelles Testen mit dem Testmanager? Wie kann ich
explorieren? Wir haben jetzt gebaut Work Items und unter den Work Items haben Sie denn das hinzugefügt. Ist das möglich, zwei Tags unter einen Tag zu splitten? Es ist diese Baumstruktur möglich.
Also die Work-Items lassen sich grundsätzlich hierarchisch abbilden, wann das die Frage war. Ja, die Stimme kommt von oben, ja. Achso, wir haben einen Verzatz von einer halben Minute, ja, na deswegen, ja, ich nehme mich aus, ja, okay. Wir streamen. Okay, gut, in einer halben Minute wird drüben die Frage beantwortet. Ja, wir uns da köstlich amüsieren. Okay, machen wir weiter mit der Agenda und hoffen, dass dazwischen jetzt keine Fragen dazwischen reinkommen. Wir waren bei explorativen Testen. Eine neue Funktionalität im Visual Studio 11. Dann sehen wir uns an, wie Unit-Testing mit Visual Studio 11 funktioniert. Und dann auch ein neues Feature, die Code-Klon-Analyse, wo ich Code-Klons in meinem Code finden kann, also duplizierten Code. Und am Schluss dann endlich noch ganz kurz einen Einblick in die Coded UI-Tests, automatisierte Oberflächentests. Und damit gehe ich in eine andere Person und ich werde jetzt zu Adam Barr, dem Tester. Cooler Mensch, ja, sehr kreativ, findet alle möglichen Bugs in allen möglichen Software-Dingen. Ja. Die Brille lasse ich jetzt nicht auf, weil auf den einfachen Grund, weil sonst sehe ich am Bildschirm nichts mehr, weil das ist viel zu dunkel. Aber, so. Vielleicht setze ich es einfach auf oben. Wir wissen, welche Person ich gerade bin. So. Dazu gehen wir in diese virtuelle Maschine. Übrigens, diese ganzen Labs, die Sie heute sehen, und auch die virtuelle Maschine, können Sie sich runterladen auf den Blog von Brian Keller. Das ist eine Hyper-V-Image. Wenn Sie schon die Gelegenheit hatten, Windows 8 Consumer Preview zu installieren, dann ist dort auch Hyper-V dabei. Man muss nur wissen, wie man es installiert. Man muss mit Add Features zuerst ein Hyper-V hinzufügen und dann kann man dort einfach auch die Hyper-V-Images laufen lassen, so wie ich das jetzt da gerade mache. Also ich bin jetzt Adam Barr. Und das Erste, was ich mache, ist, ich rufe mal den Testmanager auf. Nettes Feature übrigens, in der Startleiste unten Test eingeben und der Testmanager wird mir hier angeboten. Das Erste, was ich machen muss, wenn ich den Testmanager starte, das schaut schon ganz anders aus als Visual Studio, also es ist, die Sales-Leute sagen, zum Abschalten. Hallo? Hörst du mich jetzt wieder? Okay, danke. Vielleicht brauchen wir das Kabel locker einfach. Okay. Bitte sofort um Input, wenn wieder der Ton weg ist. Ja? So. Schont auch meine Stimme. Das heißt, das Erste, was ich anlegen möchte, ist einen sogenannten Testplan. Deswegen möchte ich mal meine Releases testen. Ich lege da zum Beispiel einen Testplan an. Fabricum, Fiber, nein, nicht Fiber, Fiber, Release 1. Dann nehme ich einen neuen Testplan an. Select Plan. Und da sieht man schon, das Interface ist auch noch nicht durch den Beta-Prozess durchgegangen, das hat noch Farbe. Wenn wir jetzt da blauen Schirm, da sehen wir jetzt sozusagen den einen Testplan da drinnen, den wir haben. Und das Testing Center besteht aus zwei Elementen eigentlich, dem eigentlichen Testing Center und dem Lab Center. Das Lab Center habe ich da jetzt nicht unbedingt darauf installiert. Ja, das liegt daran, dass die Batterie... Ah, schau mal, jetzt wird der Ton auch schon viel besser, ja? Viel lauter. Oder liegt das daran, dass das Mikrofon jetzt mehr bei meinem Mund ist? So. Ah. Eine Session voller Bannern. So. Gut. Wir sind beim Lab Center gewesen. Also ich habe gerade erzählt, dass es unterscheidet sich. Es gibt das Testing Center und es gibt das Lab Center. Das Lab Center ist grundsätzlich dafür gedacht, dass ich komplette virtuelle und auch physische Maschinen in einem sozusagen Lab-Environment verwalten kann. Mit der MSDN-Subscription habe ich ja die ganzen Serverprodukte etc. dabei und kann mir sozusagen meine ganzen Lab-Umgebungen aufbauen. Und im Lab-Manager kann ich die sozusagen verwalten. Da kann man auch so nette Dinge machen, wie dass man in der Library beispielsweise ein komplettes, was jetzt natürlich nicht geht, weil es nicht installiert ist, aber grundsätzlich könnte ich hier sozusagen Templates anlegen. Das heißt, ich kann hier fertige Maschinen schon mal aufsetzen, vorkonfigurieren mit dem, was ich grundsätzlich baue. Sage, das ist ein Template für ein Test-Environment und ich kann mir dann später mein Environment aus diesen Maschinen hier zusammensetzen. Was ich hier noch drinnen habe, ist außer den Environments, habe ich hier die Test-Settings drinnen. Da gibt es jetzt ein Test-Settings, das definiert die Einstellungen, wenn ich jetzt einen Test durchführe, entweder einen manuellen oder einen automatisierten Test, welche Grunddinge möchte ich zum Beispiel mitprotokollieren. Und wir schauen uns jetzt einfach dieses Local-Test-Run-Setting einfach mal an, indem wir es einfach öffnen. Ja, unten sehe ich auch gleich, ist das ein automatisierter oder ein manueller Test. In dem Fall ist das für die manuellen Tests. Die Rollen habe ich jetzt nur die lokale Maschine. Und in Data und Diagnostics, da wird es jetzt eigentlich interessant, kann ich diese ganzen Einstellungen machen, was möchte ich denn da alles mitprotokollieren? Möchte ich zum Beispiel das ganze Action-Log mitprotokollieren, was ich alles sozusagen anklicke in meinem Test, was ich alles tue in meinen Applications? Vielleicht nicht für alle Applikationen. Es interessiert mich zum Beispiel nicht für WinWord oder Outlook, außer ich teste vielleicht gerade diese Applikationen. Aber das macht eCorp, hoffentlich. Und da kann ich die Applikationen angeben, die ich nicht in meinem Test drinnen mitprotokollieren möchte im Action-Log. Also Action-Log ist das, was sozusagen automatisch mitprotokolliert wird, was dann nachher in meinem Test-Case drinnen steht, als Text auch. Dann kann ich hier die ganzen Playback-Settings einstellen, die ganzen Zeitverzögerungen beim Klicken auf irgendwelchen Buttons oder Schaltflächen, was jetzt das gleiche ist. ASP.NET Client Proxy for IntelliTrace and Test Impact. Das wäre vielleicht günstiger, das weiter unten anzureihen, weil eigentlich ist das eine Hilfestellung, wenn ich jetzt ein Test-Environment habe, was aus mehreren Maschinen besteht, aus lokalen Maschinen, aus Servern und Client-Maschinen, die unterschiedlich auf den Server zugreifen, dann brauche ich eine Art Proxy, der diese ganzen Informationen aus diesen verschiedenen Testsystemen zusammenzieht für IntelliTrace und Test Impact. Und was IntelliTrace und Test Impact ist, erzähle ich dann gleich weiter unten bei den anderen Einstellungen. Ich kann hier auch Event-Log-Einträge mitprotokollieren und kann auch da wieder genauer konfigurieren, welche Art von Event-Log-Einträgen möchte ich denn überhaupt mitprotokollieren beim Test. Ist das relevant für mich? Wichtig ist, und da werden wir jetzt auch eine Einstellung ändern, ist IntelliTrace. Mit IntelliTrace, das ist sozusagen das Premium-Feature, was sozusagen mir erlaubt, jetzt auch mit Visual Studio 11, auch in Produktivumgebungen, wirklich das komplette System mitzumonitoren. Das heißt, wenn irgendein Fehler in meiner Applikation Exception irgendwo auftritt oder so, dann kriegt das IntelliTrace mit und speichert diese Information weg. Und da wird die komplette Session im Wesentlichen weggespeichert und ich kann das nachher, und wir werden das dann sehen in der zweiten Session, wie man so einen IntelliTrace-File aufmacht und damit einen Bug finden kann. Und es ist super, super easy und angenehm, damit einen Bug zu finden. Vor allem in Produktivumgebungen, wo es ja nicht immer so einfach ist, einen Debugger dran zu hängen. Da kann ich auch wieder die Module einstellen, die Prozesse, die mitprotokolliert werden sollen. Welche Events von IntelliTrace interessieren mich? Für eine ASP.NET Applications werden mich vielleicht gewisse Dinge wie Registry und Threading nicht so interessieren, dann kann ich das weglassen. Sage ich Save. Dann kann ich die System Information dazufügen, das heißt, ich die ganzen Systeminformationen über mein Testing-System und Test Impact. Test Impact sammelt die ganzen Informationen darüber, welche Code-Teile sozusagen durch meinen Test durchlaufen worden sind. Damit kann ich nämlich dann später, wenn ich Code-Änderungen mache, feststellen, welche Testfälle eigentlich davon betroffen sind. Das nennen wir dann die Test by Impact Analysis, die man fahren kann. Damit kann ich nachher feststellen, welche Testfälle sind denn durch meine Code-Änderungen jetzt betroffen. Welche Testfälle muss ich auf jeden Fall nochmal durchführen. Das sollte man sich nicht unbedingt darauf verlassen, es könnte ja noch Seiteneffekte geben, aber grundsätzlich kann ich damit zumindest eine rudimentäre Aussage bekommen. Und Videorekorder, damit kann ich sozusagen einstellen, dass ich auch Videos oder Audio-Recording, wenn ich möchte, mit aufzeichnen kann bei dem Test. Also wenn der manuelle Test sozusagen durchgeführt wird, wird alles bei Video aufgezeichnet. wenn ich dann einen Bug, und wir werden das nachher sehen, einen Bug erfasse, dann kann ich das Video abrufen und der Entwickler oder die Entwicklerin kann sich dann auch da das Video anschauen, wie der Test gelaufen ist und dass der wirklich das gemacht hat, was er dann auch hineingeschrieben hat. So, Finish. Wir haben unsere Settings jetzt gespeichert und wechseln jetzt zurück in das Testing Center. Im Testing Center kann ich da jetzt zum Beispiel neue Requirements hinzufügen zu meinem Plan. Sage ich Add Requirement to Plan und bekomme hier eine Abfrage an den Team Foundation Server, wo ich jetzt sozusagen meine ganzen Requirements habe. Jetzt sind das relativ viele. Mich interessieren jetzt im Moment nur Requirements, die im Title auch Contains Customer haben. Run. Und ich suche ein ganz spezielles Requirement, das weiß ich, dass es noch nicht gibt, ja, auch jetzt, ohne jetzt das da nochmal suchen zu wollen. Das heißt, ich möchte ein neues Requirement anlegen. Das heißt, ich habe ein Requirement, das nennt sich wie nennt sich denn das eigentlich? Habe ich wieder vergessen? Ah ja. Customers, und wir haben da ein Fabric and Fiber Portal und dieses Portal hat auch einen Customer Portal. Und in diesem Customer Portal, wenn es da mal hochkommt, kann ich mir meine Tickets anschauen, die sozusagen gerade in meinem Support, Support Application offen sind. Und das gibt es aber noch nicht als Requirement. Customer can view his or her tickets online in the portal. Ja. Das assignen wir jetzt dem Adam, also mir selbst. Und dann kann man da noch reinschreiben, as a type of user, bla bla bla. Also in Wirklichkeit sollte man das normalerweise schon ausfüllen. Ganz, das ist ein Test-Environment. Test. Ja. Wichtig ist auch, ein neues Feature ist jetzt da drinnen, dass ich sozusagen hier auch in Rich Capabilities habe. Das heißt, ich kann hier Text fett machen, in spannenden Farben wie Orange markieren, ja, dass Text leichter lesbar wird. Und da sind die ganzen Farben hingekommen. So, dann heißt, wir speichern das. Und jetzt können wir genau dieses Requirement hier hinzufügen, sagen Add Requirement Plan, Run Query und suchen uns jetzt diesen Customer Can View His or Her Tickets, das ist das von mir. Und jetzt kann ich da sozusagen meine Testfälle hinzufügen. Ne? Das heißt, wir fügen einen Testfall hinzu, der nennt sich, ups, Add, würde heißen, dass es den schon gibt, das ist New, deswegen ist es ein neuer Testfall. Click on each ticket and view ticket details. Ja. Auch assigned to Adam Bar. Die Einzelschritte kann ich da jetzt eingeben, wie soll ich das testen? Okay, ich muss zuerst einmal einen Browser öffnen, open a browser, Dann open Fabricam Fiber Customer Portal. Klick on Ticket Number. Und da möchte ich jetzt eigentlich einen Parameter einfügen, weil ich möchte eigentlich mehrere Tickets hintereinander anwählen. Sage ich Ticket Number. Insert Parameter. Und die Parameter wird man dann da unten sehen. Und dieses Fenster hat leider einen kleinen Bug. Schauen wir mal, ob das jetzt halbwegs funktioniert. Eins, zwei, habe ich jetzt beide, ja? Drei. Man kann diese Sachen auch rauskopieren, indem man sagt, wenn man sie alle markieren könnte, dann könnte man da ein Copy. Aber wenn man das zumacht, das Fenster, man macht es wieder auf, dann ist es besser aus. Ja? Dann kann man das jetzt da wieder besser editieren. Und das Interessante ist, man kann das rauskopieren, weil gerade wenn man da komplexere Sachen hat, das ist dann mit Tab separierte Sachen. Das heißt, wenn ich diese Dinge jetzt mal da markiere und dann sage Copy und das jetzt in Notepad hineinkopiere, ohne Großschreibung, dann da stehen die Sachen einfach untereinander. Und genauso kann ich sie, wenn ich jetzt mehrere Parameter hätte, könnte ich sie mit Tab getrennt, könnte ich die anderen Parameter dazu fassen, das ist einfach Tab separiertes File, kann dann da alles markieren und kann es dann da, und das ist wichtig, das funktioniert nicht mit dem Shortcut. Wenn Sie da mit dem Shortcut was hineinkopieren, mit Ctrl-V, dann kopiert er das in eine Zelle rein, warum auch immer. Das heißt, man muss da rechte Maustaste drücken und paste. Nach einer viertelhalben Stunde habe ich das auch rausgefunden, die Zeit erspare ich Ihnen. Ja. So, Save and Close. Und das Ticket ist einmal, oder der Test Case ist jetzt einmal angelegt. Das nächste, was ich machen muss, ich möchte meine Test Cases organisieren. und Desk ist so organisieren, dass ich einerseits meine ganzen Testpläne mal verwalten da drinnen. Ich kann meine Testkonfigurationen definieren und das ist auch ganz wichtig. Wenn ich einen Testfall habe, dann lasse ich den unter Umständen unter mehreren verschiedenen Konfigurationen laufen. Also wenn ich jetzt gerade auf ein Webseitenportal gehe, dann möchte ich das ja nicht nur mit dem Internet Explorer testen, sondern ich möchte das vielleicht auch mit dem Firefox testen, ich möchte das vielleicht auch mit dem Google Chrome, den man letztens in 5 Minuten gehackt hat, testen. Entschuldigung, das ist mir jetzt so rausgerutscht. Gut. Diese Konfigurationen muss ich ja irgendwo abbilden. Und das mache ich hier in diesem Test Configuration Manager. Das heißt, einerseits kann ich hier Configuration Variablen definieren. In den Variablen definiere ich, was macht denn meine Konfiguration sozusagen aus. In dem Fall, im konkreten Fall, eigentlich das Operating System und der Browser. Das sind die zwei Variablen, die ich da drin habe, die ich mit den entsprechenden Werten drinnen versehen kann. Das kann ich dann abspeichern und kann hier dann meine Konfigurationen bearbeiten. Ändern wir mal die auf Windows 8 mit Internet Explorer oder mit IE9 und wir können da jetzt die Konfiguration, das wollte ich nicht, Operating System Windows 8 sagen wir und wir sagen, der Browser ist jetzt kein Firefox, sondern der IE9, Save and Close und das gleiche machen wir jetzt nochmal mit Windows 8 und Firefox, Add Operating System Windows, ja, lassen wir 7 und Browser Firefox 3. Okay, save. Gut, jetzt haben wir diese zwei Testkonfigurationen hinzugegeben. Da kann ich nochmal meine Testcases sehen, die ich alle habe. Und ja, das ist auch ein nettes Feature, Shared Steps Manager. Wenn ich diese Einzelschritte, die wir vorher eingegeben haben, Open Browser, bla bla bla, da gibt es ja immer wieder mal Sachen, die sich immer wieder wiederholen. Und es macht natürlich keinen Sinn und auch keinen Spaß, ja, diese Testschritte immer wieder einzugeben. Und damit kann ich hier in dem Testcase Steps Manager, Shared Steps Manager, wir haben immer so kurze sprechende Namen, da kann ich meine Einzelschritte erfassen drinnen und kann das sozusagen als Code-Snippet wieder verwenden und kann das dann vorne in meine anderen Testpläne einfach einfügen. So, wir gehen jetzt wieder zurück zum Testplan, zu dem eigentlichen. Im Testplan möchte ich jetzt noch den Properties einstellen, hier bei den Configurations, dass wir hier die Windows 8 und die Windows 8 und Firefox Configuration verwenden wollen. Habe ich scheinbar das IE vergessen zu speichern. Apply. Und ich möchte bei den Default Settings die Local Test Run Settings verwenden. Da wird unterschieden zwischen den manuellen Runs und den Automated Runs, weil ich keine unterschiedlichen Test Settings haben, je nachdem, ob ich das lokal laufen lasse oder sozusagen remote. Gut, Save and Close. Wir sind jetzt da drinnen. Und jetzt, da bin ich jetzt im Planning. Jetzt habe ich hier meinen Plan erstellt. Ich habe jetzt das Ticket da drinnen. Ich kann jetzt auch noch die Configurations festlegen für dieses Teil. Das heißt, ich möchte sagen IE8 mit IE9. Und das war nur ein Refresh-Problem vorher. Und ein IE8 und Firefox. Beide möchte ich testen. Sage Apply Changes. Und das ist für den Test Case enabled. Wenn ich jetzt auf Test drüber wechsle und hier in diese Suite hineingehe, dann sehe ich jetzt hier zwei Test Cases drinnen. Und der Grund dafür ist einfach, dass ich jetzt genau diese zwei Configurations habe. So, und jetzt lassen wir diesen Test mal einfach auch laufen. Das ist eine rechte Maustaste. Run with Options, einfach nur um das mal herzuzeigen. Hier kann ich auch einstellen, welcher Bild da assoziiert sein soll damit, welche Test-Settings ich verwenden will und wenn ich in virtuellen Umgebung bin, welches Environment der Test, in welchem Environment der Test laufen soll. Wir sagen hier Run. Vielleicht bin ich schon wieder viel zu weit, ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich war. Gut. Das heißt, ich starte jetzt den Test, ich möchte ein Action Recording aufnehmen, das heißt, ich kann die einzelnen Schritte, die ich durchführe, auch aufzeichnen. Das Fenster werden wir da jetzt schließen, das möchte man dann nachher öffnen. Wichtiger Punkt, bevor ich jetzt das Recording starte, ja, wenn das Recording mal läuft und ich mache so Dinge wie da unten auf den Internet Explorer klicken, dann ist das jetzt für die Demo ganz lustig, ja. Aber im Echtbetrieb ist das wenig empfehlenswert. Aus dem einfachen Grund, weil wenn ich in einer anderen Testumgebung bin und der Internet Explorer befindet sich in der Taskbar-Leiste zufällig nicht an vierter Stelle, sondern an zweiter Stelle, dann könnte das unter Umständen zum Problem führen. Das heißt, da empfiehlt es sich dann eher, die Sachen hier mit dem Run-Window zum Beispiel zu öffnen, oder man legt einen Shortcut auf den Desktop, der auf allen Testmaschinen gleich ist. Aber das sollte man berücksichtigen, wenn man Tests automatisiert aufzeichnet. Gut, dann starten jetzt den Test hier. Okay, der erste Schritt, den ich erledigen muss, ist Open my Browser. Klingt vernünftig. Open Browser. Übrigens, wenn was erledigt ist, dann kann ich das mit Windows, der Windows-Steuerung-Taste und
Kuh,
ja. kann ich das als erledigt abhackern. Ja? Und jetzt drücke ich hier auf F Customer Portal. Und nach kurzer, geraumer Zeit, wenn der IIS in dem konkreten Fall wieder reagiert. Dieses Customer Portal hat offensichtlich ein Problem, das könnte man dann vielleicht mit einer Performance-Analyse dann nachher mal analysieren, warum das so ist. Aber ja, das dauert halt ein bisschen, kann man jetzt nichts machen. Ich kann ein bisschen forschen, was. Ah, okay. So, gut, ist auch erledigt. Machen wir das mit der Maus, da geht es schneller. Jetzt schreibt er hin Ticket 1. Ja. Ticket 1 ist das erste Ticket, was ich jetzt anklicken soll. Das ist zwar in dem Fall schon angeklickt, ich klicke es trotzdem nochmal an. Ich sehe, das ist, ja, ich sehe die Details dazu. Okay, passt für mich, ist erledigt. Ich sage Pass und gehe dann zur nächsten Iteration. Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht mappen können. Wenn ich da Parameterwerte eintrage und ich habe eine Textbox, dann kann er die automatisch Daten binden. Das heißt, er würde dann beim nächsten Testrun automatisch bei jedem Durchlauf sozusagen die Werte gleich automatisiert hineinschreiben. Beziehungsweise kann ich sie mit einem linken Mausklick einfach kopieren und dann mit Ctrl-V einfach in meine Application einfügen. Nachdem das jetzt in dem konkreten Fall keinen Sinn macht, ja, hat er gesagt, er konnte das jetzt nicht mappen. Ja. Ich fange jetzt mit dem zweiten Test an und jetzt kann ich ein nettes Feature verwenden, ich kann sagen Play. Und damit macht er mir jetzt seinen Browser auf. Er führt jetzt den Schritt 1 aus, Windows, Steuerung, Q, drückt nochmal auf Play, er führt den zweiten Schritt auf, sollte jetzt auf das Customer Portal Knöpfchen drücken. Magic. Okay, sollte drücken. Hallo? Es steht ja auch da irgendwo dort, using the keyboard or mouse can interfere with the playback. Ja? Okay, ich interfere jetzt mal manuell. Okay, hat irgendwie nicht funktioniert. Klick auf Ticket Nummer 2. Okay, wir klicken auf Ticket Nummer 2, ist auch alles in Ordnung. Ist erledigt. End to Iteration, Move to Next. Start Test. Wir öffnen wieder mal den Browser. Übrigens, wenn man da Shift drückt und auf das Symbol, dann sollte sich der Browser öffnen. Hallo? Oder auch nicht, ja? Den Explorer kann man es auch machen. Windows Q, Firefox Customer Portal wäre auch mal eine interessante Bezeichnung für FF. So, und dann Ticket Nummer 3 klicke ich jetzt auch an. Boom, Fehler. Ach, oh, so ein Schreck. So, total unerwartet. Fail. There was an error, auch eine sehr beschreibende Fehlermeldung. Error. Typische Fehlermeldung, die man als Entwickler so liebt, wenn man vom Test zurückkommt, das hat nicht funktioniert. Ja. Okay. So, Copy. Wir kopieren das daraus, diesen Screenshot. Der wird ja eingefügt. Das Nette ist, ich kann den Screenshot auch mit einem Klick editieren und kann dann hergehen und sagen, okay, ich markiere mir dieses Ticket da. Das war das 141. Ja, das war das Falsche, das ist korrekt. Okay, dann machen wir das so und stellen davon. Okay, so. Dann speichern wir das und machen das wieder zu. So. Und jetzt machen wir noch einen Bug. Jetzt sagen wir, okay, das ist ein Bug. Create a Bug. Und diesen Bug werden wir uns dann nämlich nachher noch näher anschauen. Weil in diesem Bug haben wir jetzt nämlich nicht nur den Screenshot drinnen, wir haben nicht nur das Video drinnen, wir haben auch das IntelliTrace-Feld drinnen. Bitte merken Sie sich das dann. Und vor allem merken Sie sich den Titel, den ich nachher vergebe, damit ich es nachher auch wieder finde. Weil da werden wir das jetzt nämlich der Julia zuordnen. Und die Julia wird in der nächsten Session dann sozusagen diesen Bug suchen und auch dann beheben sozusagen. Gut, Enter Title hier. Customer Portal, if you click on Ticket, ja, welches war denn das? 3, ja? Warte, aber da kann ich jetzt den Screenshot, da kann ich jetzt reinschauen, da weiß ich, dass das 14103 am Ticket A14103 Error occurs, ja? Also, gut, so, save and close. Assigned to Julia, new defect reported, passt alles. Speichern und schließen. Und wir speichern und schließen auch diese Session hier. Und haben jetzt hier einen Failed Test Case drinnen. Das nächste, was wir uns anschauen, ist jetzt exploratives Testen. Diesen manuellen Test kannten Sie vielleicht schon vom Visual Studio 2010. Mal diese ganzen Fenster dazu, die sich da mittlerweile angesammelt haben. Das da kann man auch noch ein bisschen Room for Improvement. So, wenn ich jetzt raufgehe und nochmal zurück ins Testing Center gehe, kann ich jetzt einen neuen Plan anlegen, den nenne ich jetzt zum Beispiel Exploratory Test. Das heißt, ich möchte einfach nur ein bisschen herumprobieren und ich wähle jetzt diesen Plan aus und gehe in diesen Plan hinein. Und ich will auch jetzt gar nicht viel machen, ich würde eigentlich nur mit der rechten Maustaste draufklicken und sagen, ich möchte eigentlich loslegen mit meinen Tests. Dann mache ich das mal zu. Explore. Das ist jetzt ein neues Feature, das gibt es jetzt ist neu in Visual Studio 11. Und ich kann jetzt hier starten und kann jetzt hier anfangen, mal einfach meiner Kreativität freien Lauf, wie meine Brille schon sagt, kreativ freien Lauf lassen, kann hier das F-Internet-Portal öffnen, das sich hier jetzt öffnet und kann hier reinschauen und kann sagen, okay, ich möchte jetzt hier mal auf dieses Ticket draufklicken. In dem Ticket steht drinnen, okay, das ist created by John Carter and assigned to Drew Robbins. Das wollen wir jetzt editieren. Okay. Schaut auch gut aus. Ist auch immer gut. So, irgendwo soll ich dann save. Oder? Da unten, save. Und ja, ich möchte das jetzt auch mal löschen, das Ticket. Delete. Und da fällt mir sofort auf, da stimmt was nicht. Ja, da created by und assigned to ist nicht da. Das schreibe ich mir in mein Kommentarfeld rein. Created by and assigned to is empty in delete get confirmation page bla bla. Ja? Und mache hier wieder einen Screenshot dazu. Genauso wie gehabt, das sieht man auch wieder da drinnen. Jetzt könnte ich natürlich genauso wieder editieren wie vorher, damit möchte ich es nicht langweilen, das haben Sie eh gesehen. Kann jetzt da einen Bug erzeugen, kann sagen, okay, create a bug. Selber Text wie zuvor, ja, vielleicht kann man das ja von da unten raus kopieren. Geht das? Wird noch nicht ausprobiert. Kopie. Ah. Gut. Kann man rausmachen. Da unten sehe ich übrigens auch die Schritte, die sozusagen genau zu dem Ergebnis geführt haben. Ich bin auf den Browser gegangen, habe dort hingeklickt und dann ist es zu diesem Ergebnis gekommen. Das kann ich jetzt auch wieder der Julia umhängen. Die wird sich freuen, die viel Arbeit. Und das Nette ist, und das konnte ich früher auch nicht machen, ich kann jetzt sagen, Save and Create Test. Weil ich habe jetzt zwar etwas gefunden in meinem explorativen Test und einen Bug gefunden, was sehr schön ist, aber eigentlich will ich das auch vielleicht in meine formellen Tests übernehmen. Und da kann ich dann sagen, Save and Create Test. Und damit erzeuge ich jetzt einen neuen Testcase, wo ich dann reinschreiben kann, ensure that the fields assigned to and created by are filled. Ja? In delete confirmation page. Da klopft's. So, das hat man heute schon mal, das Klopfen. Ich kriege nicht aus meinem Kopf. So, diesen Testfall speichere ich jetzt ab. Und wir können jetzt weiter testen. Ich kann zum Beispiel das, was meine bisherigen Erkenntnisse waren, kann ich jetzt zum Beispiel löschen. Ich möchte jetzt weiter testen. Ich gehe jetzt zum Beispiel darauf, gehe nochmal auf die Hauptseite, gehe auf mein Dashboard, da bin ich eigentlich schon, klicke dann nochmal auf sein Ticket und dann klicke ich Escalate. Boom, schon wieder ein Fehler, okay? Error occurred. Gut. Create a bug. Error occurred. Blablabla. Und da kann ich jetzt reingehen und sagen, change my steps. Und in dem Fall hat er das schon richtig erkannt, dass ich ja vorher man sieht das nicht ganz so auf dem Beamer sieht man sogar besser als auf meinem Bildschirm. Dass nur die unteren Elemente in dem Fall selektiert sind, weil ich ab da sozusagen einen neuen Test gemacht habe. Dazwischen war ja ein Bug sozusagen, dass das System auch erkannt hat, hat mir auch gleich die Schritte vorgeschlagen, dass ich die übernehmen mag. Und in dem Fall sage ich auch, ich möchte die übernehmen und lasse sie dann da drinnen. Und das sei das der Julia. So. Save and create test. Ensure that escalate ticket works. Good. Save and close. Und wir sind fertig. End testing. Und dann noch unser Summary, das speichern wir. Und ich habe jetzt da drinnen meine Testfälle abgebildet. Und wenn ich jetzt nochmal in den anderen Plan zurückwechsle, in diesen Fiber Release Plan, möchte ich die vielleicht jetzt irgendwie in meinem Fiber Release Plan übernehmen. Und da gibt es eine Funktion, womit ich aus einem anderen Testplan sozusagen meine Testcases rüberbekommen kann. Und das heißt, Copy Suite from another Testplan. Jetzt kann ich hier auswählen Explorative Tests. Copy Suite into Plan. Das stört mich das zwar ein bisschen, das ist aber nicht so problematisch. Ich kann die zwei Felder einfach markieren und dann in eine andere Suite reinziehen. Damit werden die normalerweise beide hinübergeschoben. So, löschen diese Tests wieder weg. Und ich habe jetzt dieses formellen Test jetzt sozusagen in meinem allgemeinen Testplan drinnen. So. Kurzer Water Refill. So, haben wir jetzt nichts vergessen. Unit Testing ist jetzt das nächste, was wir uns anschauen. Das Papier hätte ich mir fast schenken können. So. Und zwar, ich starte jetzt mal Visual Studio. Das ist das neue Visual Studio, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Auch wieder diese freundliche Startpage, die man am Anfang immer... Wie viele Leute von Ihnen klicken die Startpage am Anfang immer weg? Ah, sehr gescheit. Ja. Man kann den nämlich deaktivieren, ja, das wissen auch viele Leute nicht, dass das geht. Ja. Man kann sie sich oben da auch mit den Buttons hinzufügen, ja, falls man sie immer wieder haben will. Und da unten, da ist ein Button, Close Page, Show Page on Startup. Ja. Wenn man das wegnimmt, dann kommt sie nicht mehr. Ja. Das ist die Alternative zu, ich klicke sie jedes Mal weg. Ja. Gut. Wir gehen in den Team Explorer hinein, verbinden uns jetzt, Moment, Home, gehen auf den Source Control Explorer und öffnen mal unser Fabricum Fiber Web Portal. Einfach schier. So kann man es auch beschreiben, ja. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ich meine, auf der anderen Seite, man muss schon eins sagen, ja, ich meine, ich habe mich mittlerweile schon daran gewöhnt. Also für mich finde ich das angenehm mittlerweile, weil diese bunten Buttons oben, die haben auch ein bisschen so einen Ablenkungscharakter. Ich meine, ich kenne das nur von den Designer-Applikationen, oder wenn man mit Photoshop oder dergleichen arbeitet, das ist auch alles schwarz-weiß gehalten. Also ein Grund ist dafür, es gibt einen genauen Grund dafür, weil als Designer will man sich ja auch besonders auf die Farben im Bild konzentrieren. Ja. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Farben im Code drinnen, ja, aber der Fokus soll halt mehr sozusagen am Code sein als auf den Toolbars. Ja. Und das ist auch der Grund, warum man so wesentliche Toolbars wie Copy und Paste entfernt hat. Ja. Also viele Leute haben sicher diese Copy und Paste Toolbars da oben verwendet. Ja. Die hat man zum Beispiel rausgeschmissen und deswegen sind jetzt auch viel weniger da. Man hat jetzt nur noch die wesentlichen da. Ja. Kann man sich dann auch leichter merken. Gut, wir machen unser Projekt auf. Oder habe ich schon aufgemacht? Ja, habe ich schon. Wir gehen da auf Unit Tests und unter Unit Tests finden wir unter Windows den Unit Test Explorer. Können wir da mal aufrufen. Und wir sagen jetzt Ctrl Shift B für kompilieren. Da greife ich jetzt dieser einen Session am Schluss vor mit den Keyboard Shortcuts. Das ultimative Keyboard Shortcut, Ctrl Shift B. Wir kompilieren diese Session und sobald ich das mache, erkennt der Unit Test Explorer, dass das kompiliert worden ist und lädt alle Unit Tests, die in meiner Solution sozusagen drinnen sind. Und wenn ich möchte, dass er sie auch automatisiert gleich ausführt, diese Unit-Tests, dann kann ich hier unter Unit-Tests, Unit-Test-Settings einstellen, Run-Tests after Build. Das heißt, damit kann ich sicherstellen, dass meine Unit-Tests nach jedem Build automatisch gestartet werden. Wir sagen jetzt Run-All, dann werden die ganzen Unit-Tests sozusagen ausgeführt und ich bekomme dann hoffentlich gleich das Ergebnis. Hat jetzt 64 Millisekunden gedauert, das war eigentlich relativ rasch. Die da unten haben vielleicht ein bisschen länger gedauert. Normalerweise ist es so, wenn ich die Unit-Tests jetzt nochmal ausführe oder alle nachfolgenden Aufrufe, sollten jetzt schneller sein. Und zwar aus dem einfachen Grund, also da war es nicht viel schneller in Wirklichkeit, ja. Doch da oben, 12 Millisekunden statt 64. Also grundsätzlich sollten sie jetzt schneller ablaufen, einfach aus dem Grund, weil die ganze Testing-Framework das erste Mal geladen werden muss und das braucht auch Zeit und die Zeit kann man sich dann nachher sozusagen sparen. Wenn ich da jetzt diesen einen Test hier anklicke, mit einem simplen Doppelklick komme ich in den Test hinein. Wir sehen, das ist eine klassische Microsoft-Test-Methode. Ja? Wie viele von Ihnen verwenden schon Microsoft-Unit-Tests? Ein paar wenige nur, ja, ich bin entsetzt. Ja? Also ich habe immer gedacht, das ist ja alles voll auf Unit-Testing. Ja? Okay, na gut. Also gleich merken, aufschreiben, Unit-Tests machen, ja? Zahlt sich wirklich aus. Ja? Damit kann man zumindest die Grundelemente eher testen. Und falls Sie Unit-Tests nicht so mögen, jetzt von Microsoft, dann können wir jetzt auch was anderes anschauen. Wir haben da eine Suchbox übrigens auch hinein integriert. Wenn ich da oben suche nach Index, finde ich jetzt nur den Unit-Tests, der mit dem Namen Index beinhält. Und wenn ich da jetzt drauf schaue, dann sehe ich da was ganz Spezielles. Nämlich, da steht nämlich, und das werden Sie vielleicht drüben nicht sehen, aber dann zoomen wir jetzt mal da rein. Was ist jetzt passiert? Das wollte ich nicht haben eigentlich. Naja, wurscht. Ach, geh weg. Was nicht, denke ich. Ach, wie eine Pest, das Zeugs. So. Ah, zum Glück funktioniert das noch. Das ist, okay, ich verstehe schon. Ja. So, wo ist es jetzt? Hat sich gut versteckt. Links? Links, wo noch weiter links? Ganz links? Jetzt rechts? Ja, aber das ist das, das wollte ich nicht. Ich wollte das, das ist dieses lästige Fenster wollte ich da haben. Das ist Windows Minus Plus. Wo ist es denn hin? Ah. Was mache ich jetzt? Ich wollte das wieder vernichten. Ah, Minus Minus. Gerettet. So. So, machen wir das wieder zu. Okay, das war ein Versuch, den Leuten drüben. Ich hätte eigentlich etwas anderes machen können, Ctrl-Maus-Rad, das wäre natürlich einfacher gewesen. Okay. Okay, wie gesagt, Session voller Bannen. Wir haben jetzt auch Support, jetzt nicht vom Wesentlichen ablenken, wir haben Support jetzt auch für XUnit und für andere Testing-Frameworks. Ja, also Sie müssen jetzt nicht Microsoft Testing Unit-Tests verwenden, Sie können auch Test-Fixtures und Facts und was auch immer die anderen Test-Frameworks für bezeichnete Namen haben für Testfälle, können Sie verwenden. Es gibt nämlich etwas Neues, das nennt sich das Unit-Testing-Framework. Und das Unit-Testing-Framework erlaubt es Ihnen mehr oder weniger jede beliebige Form von Unit-Test-Frameworks in Visual Studio einzubinden. Per Default werden wir, wenn wir das shippern, Support haben für XUnit und NUnit und natürlich für unsere eigenen Tests. Aber Sie können das beliebig erweitern oder beziehungsweise hoffen wir, dass die Community oder andere kreative Leute das entsprechend erweitern. So, scrollen wir da wieder raus. Was ich jetzt auch hier sehen möchte, möchte mir nochmal alle Ergebnisse anzeigen lassen. Gehe jetzt auf diesen Testfall hier und behebe diesen Testfall, indem ich dieses Feld auskommentiere. Das sind immer die liebsten Fehler, die sich so einfach beheben lassen, indem man einfach irgendwas auskommentiert, das einkommentiert. Kompiliert das neu. Und siehe da, wenn ich jetzt Run All sage, wird das funktionieren. Ja? Gut, das nächste Feature, was wir uns anschauen, ist jetzt diese Code-Clone-Analysis, von der ich ganz kurz vorher gesprochen habe. Auch ein nettes Feature übrigens, aber da oben rechte Maustaste, da gibt es jetzt was, das nennt sich Close All Documents. Ah. Endlich habe ich das schon gehört, ja. War viel gewünschtes Feature. Analyze, wenn ich auf Analyze gehe, kann ich jetzt sagen Analyze Solution for Code Clones. Was macht das? Das durchsucht die komplette Solution nach irgendwelchen Dingen, die ein bisschen komplexer sind, die dupliziert geschrieben worden sind. Ja, also nicht nach Einzelzeilen, das macht wenig Sinn, wahrscheinlich werden einzelne Zeilen immer wieder vorkommen, aber nach komplexeren Code-Statements, die eventuell dupliziert drinnen sind. Und in dem Fall hat er auch einen Match gefunden. Das muss man sich auch mal gewöhnen, dass es nicht die Linie ist, sondern dass es kurz drüber ist. Ja. Ich habe jetzt einen Exact Match, ja, und normalerweise könnte ich diese zwei Dinge jetzt miteinander vergleichen. Man sieht, das sind zwei Unit-Tests, einer als X-Unit abgebildet und einer als normales Test-Unit vermutlich. Und wenn ich diese zwei compare, dann sehen wir auch unser neues Compare-Tool. Mit Shift-Alt-Enter mache ich das ein bisschen größer. In dem Fall brauche ich da nichts comparen, weil die Sachen ja ident sind. Aber ich sehe, es sind zwei verschiedene Dateien in meinem Source-Code, sind zwei komplett idente Code-Elemente drinnen. Und ich kann mir auch anschauen, dann zum Beispiel das und das, wo ich sage, ich habe da einen Strong Match zwischen diesen zwei Files. Sage ich mal da ein Compare. Das ist ein Strong Match. Ein Strong Match, da haben sich nur ein paar wenige Dinge geändert. Da oben ist noch eine Zeile dazugekommen und da hat sich auch ein Teil geändert. Aber damit kann ich eigentlich relativ schnell sehen, wo habe ich denn Potenzial in meiner Software drinnen, wo ich Sachen refactoren kann, wo ich Sachen in ein neues User-Interface wo ich Sachen rausrefactoren kann, ein neues Interface geben kann oder wo ich was optimieren kann. Shift-Alt. Code-Clone ist meines Wissens ab Premium drinnen. Ja. Bitte nicht darauf jetzt festnageln, aber soweit ich die Editions im Kopf habe, ist es ab der Premium Edition drinnen. Ja. Gut, was ich noch machen kann, ist, wenn ich jetzt da unter Fabricum Fiber Controllers, war das jetzt unter Controllers oder wo war denn das mal schnell? Unter Controllers, Customer Controllers hineingehe, dann kann ich diese Code-Klon-Analyse auch für einzelne Code-Elemente machen. Das heißt, ich kann mir einen Teil hier drinnen markieren und sagen, kommt dieser Teil hier eigentlich nochmal irgendwo anders vor? Und sage dann find matching clones in solution. Rater. Sagt, okay, das ist das Original. Es gibt einen exact match und der ist sogar interessanterweise in derselben. Soll ich das jetzt nochmal probieren mit dem Windows Plus? Ja, ja, das bringt nichts. Ja, das ist irgendwie sinnlos. Die Erfindung ever. Dann in virtuellen Maschinen bringt das leider nichts. Gut. Da sehen wir, dass es in derselben Datei ist für die Leute, die drüben, die ganz hinten sitzen und das nicht sehen können. Da steht customers-controller.cs, Line 37 bis 39 und beim anderen 55 bis 57. Das heißt, ich habe hier einen selben Code-Block drinnen. Und auch hier kann ich wieder, wenn ich jetzt eine Strong-Match-File zum Beispiel mit meinem Originalvergleich herausfinden, was sind die Dinge, die sich eigentlich geändert haben. Shift-Alt-Enter wieder. Und sehe, da haben sich eigentlich nur sehr wenige Dinge geändert da oben. Und auch da kann ich wieder entsprechend überlegen, ob ich hier nicht refactoren möchte. So. Gut, und der letzte Thema, die wir uns jetzt anschauen, ist Coded UI Tests. So, machen wir das wieder alles zu da. Close All Documents. Close Solution. Wir legen da einen neuen Folder im Root an. Also da tun wir es nochmal alles nicht dort. CUIT, Demo, also was für Coded UI Tests steht. Microsoft sind ja dafür bekannt, dass wir Abkürzungen haben, recht viele. Und ja, wie ich angefangen habe bei Microsoft, war ich mal bei einer Veranstaltung, so einer internen Veranstaltung, und da hat mir jemand dann so einen Backenzettel in die Hand gedrückt und hat gesagt, das sind alle unsere aktuellen Abkürzungen, aber ich glaube, es ist nicht vollständig. Das werde ich nie lesen. Ja. Ich habe vor kurzem erst gelernt, was EDM heißt bei uns. Ja, EDM steht für Electronic Direct Mail. Ja, das muss man auch mal wissen. Für die Leute, die im Marketing arbeiten, also wenn jemand mal zu ihnen sagt, ich muss ein EDM rausschicken, jetzt wissen sie, was damit gemeint ist. So, Visual Studio. Wir brauchen eine neue Application, neues Project. Wir bauen keine Visual Basic. Also nichts gegen Visual Basic, aber ich mag es nicht. Also es ist einfach nur persönlich. Ja. Also es kann wirklich genauso viel wie C-Sharp, aber ich mag es halt nicht. Visual C-Sharp, Windows, WPF, Applications, die schmeißen wir unter Quit-Demo und nennen die Simple WPF App. Create Directory for Solution brauchen wir nicht. Und okay. Wir werden da jetzt kurz eine kleine WPF-Applikation schreiben. Also damit man mich immer auch nur sieht in den ganzen Demos. Normalerweise sieht man immer nur, ja, da kann ich einen Test machen, einen automatisierten, und da habe ich eine Web-Application, bla bla bla. Und man sieht eigentlich nie, dass das eigentlich auch mit anderen Dingen geht. Also es ist nicht auf eine Web-Application beschränkt. Das geht mit Silverlight, es geht mit WPF, es geht mit WinForms. Ja. Übrigens, irgendwer hat mal gesagt, ja, geht mit Visual Studio 11 nur noch Windows 8 Development, kann ich damit nur noch Windows 8 Development Applikationen schreiben? Nein, natürlich nicht. Ja. Also die anderen Sachen sind nicht tot. Wir gehen jetzt nicht nur noch auf HTML und machen nur noch HTML, das ist ein Märchen. Ja. Wir unterstützen alle Dinge weiter und wir haben auch alle Dinge weiterentwickelt. Ja. Also haben jetzt nicht gesagt, wir stellen das ein, und wenn es interessiert, Visual Studio selber ist auch in WPF geschrieben und nicht in HTML5. Ja. Und wird auch wahrscheinlich nie in HTML5 geschrieben werden. Ne? Moment, dann sage ich, Gott behüte. So. All WPF Controls. Wir fügen einen Button hinzu. Wir fügen eine. Das ist, wenn man mit so kleinen Auflösungen arbeitet, Progress Bar hinzu. Und eine Checkbox. Ach, was soll's. Checkbox. So, diese Checkbox, F4 ist übrigens der Shortcut für die Properties, sage ich mal, die soll einmal disabled sein, die soll den Namen Checkbox 1 haben, dann den Button selber, und das ist jetzt sehr nett, den kann man direkt drinnen editieren, wenn es funktioniert, Start, hallo. Ich glaube, das war jetzt too much. Manchmal bin ich einfach viel zu schnell für Visual Studio. Hallo? Echo an Visual Studio. Bitte kommen. Nein, ich will das jetzt nicht nochmal machen. Ups. Schock. So. Jetzt. So, Start. Da muss ich erst wieder rausgehen und dann nochmal draufklicken, dass man das dann mit F4 hierher kommt. Das nehmen wir dann Button 1 und das nehmen wir Es ist wichtig, dass man die Dinge richtig benennt. Vor allem, wenn man nachher Code-Snippets einfügen möchte. Progress Bar 1 und der Progress Bar soll maximum 1000 haben. Ne? Okay, gut. Doppelklickt auf diese Startbox da drinnen. Und jetzt fügen wir da ein paar Code-Snippets ein. Die brauche ich jetzt aus meinem Code-Snippet-Fenster. Ups, das war eh da. Wir brauchen dieses Private Delegate, bla bla bla. Man merkt, ich habe schon lange nichts mehr gecodet. So. Rübsch. Partial Glass. Das fügen wir da ein. Progress Bar Delegate. Also diese Applikation wird nicht sonderlich viel tun. Die wird lediglich, wenn ich auf den Knopf drücke, wird er den Progress Bar durchlaufen lassen. Und wenn der Progress Bar dann durchgelaufen ist, wird es die Checkbox enablen. Also so viel zu der Komplexität der Anwendung. Fügen wir da ein. So, Compile. Jetzt ein bisschen einen Fehler gemacht. Passt. Start Application. Application lässt sich zumindest mal starten. Ich drücke auf Start, der Progress Bar rein durch und dann wird die Checkbox enabled und ich kann sie anklicken. Das ist jetzt sozusagen mein Testszenario, was ich jetzt habe. Und damit ich das testen kann, füge ich jetzt einen neuen Coded UI Test. Ich möchte es automatisiert testen, das heißt, ich füge ein neues Projekt hinzu, Add New Project. Und auch wieder ein C-Sharp-Projekt bitte, ein Testprojekt, ein Coded UI-Testprojekt. Das nennen wir jetzt, wie habe ich denn das genannt? Quit-Demo-Test-Test. Ja? Okay. So, und dann kriege ich schon die erste Frage. How do you want to create your Coded UI-Test? Und zwar kann ich entweder hergehen und sagen, ein existierendes Action-Recording verwenden. Das heißt, wenn ich irgendwo schon mal Testfälle durchlaufen habe lassen, wo ich schon automatisiert sozusagen oder halbautomatisiert getestet habe, wie man das vorher mit dem manuellen Explorer gesehen hat, wo ich vorher gesagt habe, beim Start der Create Action-Recording, das wird ja mitgespeichert und das kann der Coded UI-Test wiederverwenden und kann damit die Sachen wieder abspielen. In dem Fall möchten wir aber Record Actions and UI Map und Assertions selber machen. Jetzt wir klicken da drauf, sagen okay. Dann verschwindet einmal alles da in den Hintergrund und ich kriege da unten so ein kleines Fenster, das ist dieser Coded UI Test Builder. Jetzt gehe ich da nochmal in Simple WPF ab rein, also was ich machen möchte, ich möchte mir da einen Shortcut auf den Desktop legen. Create Link. Ctrl Shift ist da übrigens der Shortcut, wenn ich das rüberziehe. F2 zum Renamen. Simple WPF ab. Okay, das legen wir daher. Und jetzt möchte ich mal mein sogenanntes Action Recording machen. Das heißt, ich klicke hier auf Start Recording, starte meine Application, klicke auf den Start-Button. Sobald ich da auf die Checkbox klicken kann, klicke ich auf die Checkbox und mache das Fenster wieder zu und der Test ist damit erledigt. Und jetzt kann ich hier sagen Generate Code. Die Methode nenne ich dann irgendwie Simple Up Test. Ja. So. Add and generate. Machen wir das wieder zu. Hallo. Oh, muss auch treffen. Kompilieren das Ganze. Okay, vergessen, das Unit-Test-Fenster aufzumachen. Unit-Tests. Was? Windows. Ja. Unit-Test Explorer. Falscher Knopf. Da habe ich jetzt meinen Coded UI-Test drinnen. Ich kann jetzt sagen Run und wir werden jetzt alle schauen. Und das wird jetzt ein Glücksspiel werden, ob das funktioniert oder nicht. Und warum erkläre ich auch gleich? Ja, das funktioniert. Ja. Warum hätte es nicht funktionieren können? Und zwar, ich habe ja auf diese Checkbox geklickt und wenn der Zeitabstand, den ich gebraucht hätte, um auf diese Checkbox zu klicken, länger gedauert hat, als bis das Control enabled ist durch den Durchlauf, dann hätte es natürlich auch passieren können, dass das nicht funktioniert hätte. Ja. In dem Fall habe ich halt einfach gut Glück gehabt. Ja. Und zwar, wenn wir jetzt da reinschauen, wie kann ich das beheben? Oder wie kann ich dem entgegenwirken? Wenn wir da reinschauen, hat diese UI-Map, wo ich hier übrigens auch den Designer sehe, wo hier die einzelnen Elemente sozusagen datengebunden sind, kann ich hier reingehen in den Designer und gehe dann jetzt in den Simple App Test hinein. Oder eine andere Variante, das zu tun wäre, einfach in UI Map hinein, in Coded UI Test hineinzugehen. Da wird meine Testmethode nämlich aufgerufen. Und da drin sehe ich jetzt meine Application. Und nicht erschrecken, ja, da steht jetzt New Point 6418 im Mausklick.
liegt der Wahnsinnige jetzt wirklich auf diesen, auf diese Position mitnichten. Ja? Wenn man da reinschaut, diesen UIs Start-Button, dieser Start-Button drinnen verwendet hier Search Properties. Ja? In dem Fall verwendet er die Automation ID Button 1. Ja? Beziehungsweise bei Web Applications zum Beispiel ist es noch ärger. Also bei Web Applications steht eine ganze Liste an Search Property Namen drinnen, an denen er versucht, das Control wieder zu identifizieren. Das heißt, selbst wenn ich das Control umbenenne, zumindest in Web Applications, kann es sein, dass es nachher trotzdem noch alles funktioniert, weil nach sehr viele Suchalgorithmen sozusagen versuchen, dieses Control wieder zu finden. Und diese Punktkoordinaten sind eigentlich nur sozusagen der letzte Schritt, ja, wenn ich überhaupt gar nicht mehr weiter weiß und alle anderen Suchmechanismen versagen, ja, dann klicke ich auf die Position hin. Das ist der Grund, warum da die Position drinnen steht. Und dass sie sich nicht gleich schrecken, weil das wäre ja komplett unwartbar, hätten wir dann nur die Punkte drinnen. So, ich kopiere diese Sachen da raus, und zwar aus dem einfachen Grund, das ist ein generiertes File. Und wenn ich in einem generierten File, wo ein XML-File dahinter liegt, einen Code ändere, dann wissen wir alle, was passiert, wenn ich nochmal neu baue. Der Code wird überschrieben, das war auch mein erstes Learning. Und wir gehen jetzt in die UI-Map hinein, und zwar in die UI-Map-CS, die dafür gedacht ist, dass man Sachen auch reinschreibt und bauen das sozusagen. Das ist der Modified Simple Test. Da müssen wir noch den Namespace hinzufügen. Und jetzt, bevor ich jetzt diese Checkbox anklicke, möchte ich darauf warten. Und da gibt es ein ganzes Set an wertvollen Utility-Funktionen drinnen. Wenn ich auf diese Checkbox jetzt gehe, gibt es hier Wait for Control Enable zum Beispiel, unter anderem, ja, also Wait for Control Exist, Not Exist, da gibt es einen ganzen Haufen Sachen, die ich machen kann, wo ich sicherstellen kann, dass ich in meinem Code UI-Test dann auch sichergestellt habe, dass er da so lange wartet, bis die Checkbox enabled ist. Und wenn sie dann irgendwann mal nicht enabled ist, wird er den Test abbrechen, aber grundsätzlich wird er da mal warten, bis die Checkbox enabled ist. Und damit habe ich dann, wenn ich dann im Code UI-Test diese Testmethode aufrufe, statt die Simple App Test. Also jetzt habe ich Ctrl F5 gedrückt, das wollte ich nicht. So, und Run sage. Dann habe ich jetzt sichergestellt, dass dieser Testfall immer richtig durchgehen wird und nicht manchmal vielleicht fehlschlagen wird. Ja. Gut, das war's zum Coded UI-Test. Nochmal kurz zu den Slides zurück. Nochmal ein kurzes Recap, was wir gesehen haben. Wir haben uns jetzt in der Session angesehen, wie man manuell testen kann mit dem Testmanager, wie ich sozusagen manuelle Testpläne erstellen kann, wie ich manuelle Tests ausführen kann, wie ich aus den Requirements Testfälle hinzufügen kann. Wir haben gesehen, wie exploratives Testen, ein neues Feature in Visual Studio 11, funktioniert. Wir haben Unit-Testing gesehen, Code-Clone-Analyse, um Code-Duplikate zu finden und Coded-UI-Tests, um automatisierte Tests zu schreiben. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wenn es Fragen gibt, bitte dann gerne zu mir. Ansonsten alle anderen, die jetzt keine Fragen mehr haben, können jetzt kurz in die Pause gehen. 15 Minuten, ja? Teilweise, ja. Bitte? Die Icons, die schauen bunt aus. Ja? Also grundsätzlich, also es ist nicht so, dass irgendwo jetzt drinnen ist, so Delete All Colors, ja. Aber es ist das neue, wenn ich jetzt ein Add-in habe, was sich dort hineinhängt, ja, und einfach ein farbiges Icon hineingibt, dann ist es halt farbig. Ja. Das wird halt auffallen. Ja. Man findet es dann wahrscheinlich schneller, ja, weil es einfach heraussticht. Ja. Aber zur Kompatibilität, ich weiß nur, dass manche Dinge aus der Code Gallery im Moment im VS 11 noch nicht funktionieren. Ja. Da schreit das Setup dann, wenn ich hier auch installiere, nicht die richtige Visual Studio Version gefunden. Ja. Ob das jetzt rein daran liegt, das Setup nicht gescheit funktioniert, oder ob es daran liegt, dass ich glaube nicht, dass so viel massiv jetzt geändert wurde im Visual Studio selber, dass jetzt die ganzen Sachen nicht deswegen funktionieren, sondern grundsätzlich deswegen, weil das Setup wahrscheinlich das Visual Studio 11 einfach noch nicht kennt. Ja. Das sind die typisch klassischen Setup-Routinen, wie man sie nicht schreibt. Ja. If Betriebsversion ist gleich Windows 7, then install, if not, then don't install. Ja. Obwohl es eh funktionieren hätte. Ja. Das war einer der häufigsten Kompatibilitätsprobleme bei Windows 7, ja, dass die Leute hardcoded reingeschrieben haben, wenn das nicht die Version 6 ist, ja, dann bitte lass nicht installieren, obwohl es eigentlich laufen. Ja. Sonst noch Fragen? Ansonsten Pause aus dem anderen Raum, also in einer halbminütigen Verzögerung können Sie dann bei mir die Fragen stellen. Bitte?
Aus dem Forum.
Ja, halbe Minute später kommt diese Frage dann. Ja.
Keine Fragen aus dem Forum.
Keine Frage aus dem Forum höre ich jetzt. Oder keine Fragen aus dem Forum. Keine okay, dann Frage. Ansonsten gute Pause. Wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Okay?